Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, der Bayerische Ärztetag bietet ja nun traditionell die Chance, auf das vergangene Arbeitsjahr der Bayerischen Landesärztekammer zurückzublicken, Bilanz zu ziehen und drei wesentliche Fragen zu stellen. Die Fragen könnten zum Beispiel sein: Was lief besonders gut? In welchen Punkten können wir uns noch verbessern und wie wird und soll es weitergehen? Antworten auf die ersten beiden Fragen finden Sie in der aktuellen Ausgabe des Tätigkeitsberichtes der Bayerischen Landesärztekammer 2006-2007. Er bietet Ihnen einen Überblick über die Aufgaben, Tätigkeitsfelder und Projekte der Bayerischen Landesärztekammer. Ich muss und will hier nicht auf diesen Tätigkeitsbericht eingehen. Sie haben ihn alle übersandt bekommen. Sie konnten ihn alle lesen. Lassen Sie mich aber, meine Damen und Herren, in einem kurzen Rückblick auf zwei große Themenblöcke eingehen, die so nicht aus dem Tätigkeitsbericht herausgehen. Einmal auf einen politischen bezüglich der Gesundheitsreform und auf einen internen bezüglich Qualitätsverbesserung in der Bayerischen Landesärztekammer. Und da möchte ich auch einen ganz kurzen Ausblick am Schluss noch wagen. Meine Damen und Herren, unter Gesundheitsreform verstehe ich natürlich nicht nur das GKV-WSG, sondern alles, was sich unter diesem großen Titel verbirgt. Und wir haben hier drei Ebenen. Wir haben das Thema Europa, wir haben die Bundesebene und wir haben die bayerische Ebene und alle befassen sich, wie Sie wissen, mit Gesundheit. Über Europa haben wir ja gestern Abend ja vieles gehört und diskutiert. Hier gibt es aber noch anderes als das, was wir gestern diskutiert haben. Es gibt die Richtlinie 2005/36, mit der wir uns während dieses ersten Tages auch noch befassen müssen, weil sie hat verschiedene neue Begriffe, sie hat verschiedene neue Auswirkungen, die wir zum Beispiel unserer Weiterbildungsordnung übernehmen müssen und einfügen müssen. Auf Bundesebene ist dies schon passiert, auf dem letzten Deutschen Ärztetag in der Musterweiterbildungsordnung. Wir müssen dies heute tun. Nachdem die zum 1. Oktober in Kraft getreten ist, diese Richtlinie, müssen wir rückwirkend zum 1. Oktober dieses verabschieden. So haben wir es auch mit unserer Aufsichtsbehörde dann besprochen. Wir werden dann bei der Richtlinie selber noch auf die einzelnen Punkte eingehen. Wir haben im Vorfeld sehr viel Arbeit hineingesteckt, um hier die Bezeichnungen, die in der EU anders sind als bei uns in Deutschland, entsprechend anzupassen und klarzustellen, um was es dabei geht. Letztendlich sind es nur rein formale Änderungen. Inhaltlich passiert eigentlich nichts. Sie werden sich jetzt vielleicht wundern, warum es 2005/36 heißt. Die alte Richtlinie, die sie ersetzt, heißt 93/16. Bis zum Jahr 2000 wurden immer nur die beiden letzten Zahlen des Jahres genommen, also statt 1993/93. Ab 2000 wird die Jahreszahl vierstellig bei der EU geführt, deswegen also jetzt nicht 0536, sondern 2005/36. Dann gibt es Diskussionen über die Gesundheitsverordnung-Richtlinie. Und die haben wir gestern ja lange darüber diskutiert. Sie haben mitbekommen, dass Herr Dannan das Problem nicht so groß sieht, wie wir das FNW sehen, wenn es zu einer Nivellierung kommt. Und ich habe Ihnen gestern ja auch schon erzählt, dass die EU drei Möglichkeiten hat, wie sie etwas in die europäische Welt bringt. Entweder als Bericht, der bedarf keiner Zustimmung der Mitgliedsländer, der an die 27 Mitgliedstaaten versandt wird, die dann irgendetwas daraus machen können. Dann gibt es die Möglichkeit einer Richtlinie, die die Zustimmung aller 27 Länder bedarf, muss also einheitlich beschlossen werden, die dann in entsprechendes Landesrecht umgesetzt werden muss, zum Beispiel diese Richtlinie 2005/36 mit einer Terminsetzung. Und dann gibt es die Möglichkeit der EU-Verordnung. Das ist etwas, was ab Zeitpunkt der Veröffentlichung in allen 27 EU-Ländern sofort in Kraft tritt und die nationalen Gesetzgeber keine Möglichkeit mehr haben, daran etwas zu ändern. Aber auch dies muss von allen 27 einstimmig beschlossen werden. Auf der Bundesebene, meine Damen und Herren, hat uns natürlich das GKV-WSG intensiv beschäftigt. Das Wettbewerbsstärkungsgesetz für die gesetzliche Krankenversicherung. Beschäftigt hat uns auch das Vertragsarztrechtsänderungsgesetz, insbesondere deshalb, und das haben wir im Frühjahr schon ganz ausführlich auf dem Ärztetag diskutiert, weil hier Aufgaben, die den Ländern zustehen und die Länder den Kammern übertragen haben, plötzlich in einem Bundesgesetz geregelt werden. Wir haben ja auch ein entsprechendes Gutachten anfertigen lassen, das uns Recht gibt, dass das so nicht geht. Letztendlich hat das Bundesministerium für Gesundheit die Schultern gezuckt und hat gesagt, naja, wir haben es halt einmal hineingeschrieben. Wenn das nach eurem lokalen Berufsrecht in den einzelnen Kammern nicht geht, dann könnt ihr halt unser Gesetz in dem Punkt nicht umsetzen. Ich halte das für Ignoranz, meine Damen und Herren, der Bundesregierung gegenüber den Ländern. Wir haben also einige Punkte, und die haben wir ja auf dem letzten Bayerischen Ärztetag im Frühjahr diskutiert, und ich denke, dass Klaus Ottmann auch darauf nochmals eingehen wird. Berufsordnung hat uns natürlich wegen dieses VRNG ebenfalls beschäftigt. Es gibt ja da noch viele offene Fragen in der Berufsordnung über die ganzen Möglichkeiten, wie man sich heutzutage niederlassen kann, in welchen Kooperationsformen. Beschäftigt hat uns natürlich auch intensiv die Weiterbildungsordnung. Und wir werden heute dazu ja auch noch einmal oder morgen dazu ja auch noch einmal einen Tagesordnungspunkt haben. Punkte, die auf dem Deutschen Ärztetag schon entsprechend entschieden worden sind in der Musterweiterbildungsordnung, die wir hier auch noch übernehmen müssen. Wir haben allerdings auch mit der Weiterbildungsordnung hier innerhalb der Landesärztekammer, und ich komme bei Black intern dann noch drauf, einige Probleme, die jetzt letztendlich eine Lösung zugeführt werden konnten. Ich werde es bei Black intern noch berichten. Fortbildung, meine Damen und Herren, haben wir ein weiteres Anwachsen der Fortbildungsveranstaltungen, gerade auch in der Bayerischen Landesärztekammer. Es gibt Monate, wo über 5.000 Veranstaltungen, Punktevergabe verlangen, zertifiziert werden wollen. Es ist Ihnen klar, dass dies nur mit mit technischen Möglichkeiten, also nur mit EDV-Lösungen geht. Der Deutsche Senat für ärztliche Fortbildung auf Bundesebene hat einen neuen Vorsitzenden gewählt. Es ist jetzt Herr Kollege Bartmann aus Schleswig-Holstein. Der hat sich inzwischen schon geäußert, dass das reine Punktesammeln er nicht für sehr sinnvoll hält, sondern dass er von dem Punktesammeln hin will zum Continual Medical Education, also zur Verbesserung der Professionalität und nicht allein zum Punktesammeln. Wie das mit der Gesetzeslage gehen soll, ist eigentlich nicht so ganz klar. Ich möchte an dieser Stelle nochmals darauf hinweisen und wirklich allen noch einmal klar machen, meine Damen und Herren, wir haben im Gesetz stehen, dass alle niedergelassenen Kolleginnen und Kollegen bis zum Juli 2009 250 Punkte gegenüber der KV nachweisen müssen. Wenn sie das nicht tun, werden sie mit entsprechenden Konsequenzen rechnen müssen. Die können hingehen bis zum Entzug der Kassenzulassung. Für die Krankenhausärzte, und zwar die Fachärztinnen und Fachärzte im Krankenhaus, gilt im Prinzip das Gleiche. Es verschiebt sich nur um 2 Jahre bis zum Jahre 2011. Auch dann müssen sie 250 Punkte gegenüber ihrem Träger oder dem ärztlichen Direktor nachweisen. Welche Konsequenzen das hat, ist allerdings noch nicht festgelegt. Es wird aber welche geben, keine Sorge. Wenn ich mir anschaue, dass ja nur vielleicht 40% oder 50% der bayerischen Kolleginnen und Kollegen, die berufstätig sind, bisher das Fortbildungspunktekonto der Bayerischen Landesärztekammer benutzen, dann muss ich einfach noch einmal erinnern dran. Bitte denken Sie dran, nicht, dass im Jahre 2009 oder 2011 ein böses Erwachen kommt, weil Sie keine 250 Punkte nachweisen können. Also ich möchte hier noch einmal darauf hinweisen. Und dann, meine Damen und Herren, haben wir die bayerische Ebene, was Gesundheitsreform angeht. Hier hat Kollege Ottmann schon oft berichtet über den sogenannten Bologna-Prozess. Also Sie wissen, dass die EU-Minister Das hat mit der EU selbst überhaupt gar nichts zu tun. Das ist kein Prozess der Europäischen Union, sondern ein Prozess der Länder, vereinbart haben, dass alles vereinfacht werden muss, damit das ganze Europa kompatibel wird mit dem Studium, und Bachelor- und Masterstudiengänge eingerichtet haben. Und es war die große Diskussion, dass dies auch für den medizinischen Bereich gilt. Wir konnten vor eineinhalb Jahren erreichen, dass in Bayern dieser Bologna-Prozess für den medizinischen Bereich ausgeschlossen wurde, allerdings nur bis zum Jahr 2010. Das heißt, das Thema ist immer noch virulent und zwischendrin flachert es auch immer wieder auf. Es ist also noch nicht vollkommen gegessen. Gerade in der Diskussion für andere Heilberufe, die man akademisieren will, spricht plötzlich wieder etwas für diesen Bologna-Prozess. Es kommt wieder hoch, dass man eventuell Krankenschwestern, Krankenpfleger oder sonst jemand in einen Bachelor-Master-Studiengang entsprechend ausbilden könnte. Also wir sind hier ganz wachsam und werden das weiter verfolgen und sofort intervenieren, zusammen mit unserem Ministerium, das Gott sei Dank, Herr Kerscher, herzlichen Dank dafür, der gleichen Meinung ist wie wir in diesem Sinne. Ganz neu gibt es, meine Damen und Herren, die Kinderschutzinitiative der Bayerischen Staatsregierung. Hier ist zum Beispiel drin festgelegt, dass der Kollegin, der Kollege, der bei einem Kind Verletzungen, Gewalteinwendungen feststellt, diese melden muss. Das mag jetzt vom einen oder anderen als Problem der Schweigepflicht oder was auch immer hingestellt werden. Ich will Ihnen sagen, ich persönlich kann mich anfreunden mit so einer Regelung, weil damit die Diskussion und die Zwiespalt jeder Arzt, jede Ärztin immer hat, wenn es ein misshandeltes Kind vor sich hat, soll ich es melden, darf ich es melden, muss ich es melden, endlich aus der Welt ist. Es ist klar, es muss dem Jugendamt gemeldet werden. Damit hat man auch gegenüber den Eltern oder den Erziehungsberechtigten natürlich eine entsprechende Aussage und Handhabe, und die Diskussion muss dann nicht mehr ärztlich intern mit sich selber geführt werden. Also ich halte dies für eine nicht unsinnige Regelung. Meine Damen und Herren, welche Implikationen aus der eigentlichen Gesundheitsreform, wieder alles zusammengefasst, gibt es denn nun? Nicht bezogen auf das GKV-WSG, bitte. Das Hauptproblem, was wir momentan haben, ist die sogenannte Deprofessionalisierung des Arztberufes. Sie wissen, dass der Sachverständigenrat ein Gutachten abgegeben hat, in dem drinsteht, dass die Zusammenarbeit zwischen den Heilberufen neu geregelt werden muss und dass andere Heilberufe im Gesundheitswesen ärztliche Aufgaben übernehmen können. Das ist natürlich kompletter Unsinn, meine Damen und Herren. Ärztliche Aufgaben rein semantisch, definitionsgemäß, kann nur ein Arzt durchführen, niemand anders, weil sonst sind es keine ärztlichen Aufgaben. Wir müssen ganz klar unterscheiden und mal definieren, was denn ärztliche Aufgaben sind, welche es denn da gibt. Also wie gesagt, da gibt es reine ärztliche Aufgaben, die kann nur der Arzt übernehmen. Das sind alle diejenigen, die sich mit Diagnose und Therapie des Patienten befassen, die also direkt die Arbeit am Patienten machen, die das Arzt-Vertrauensverhältnis ausmachen. Das ist rein ärztliche Tätigkeit, die ist weder delegierbar noch von jemand anders zu erbringen. Diese Aussage muss als erste im Raum stehen. Ich bin ganz dankbar, dass sowohl unser direktes Aufsichtsministerium, das Ministerium für Verbraucherschutz, Umwelt und Gesundheit, als auch das Sozialministerium, Frau Gister-Stevens, genau diese Meinung auch vertreten und auch inzwischen in Presseveröffentlichungen sich so eindeutig geäußert haben. Dafür möchte ich unserer Aufsicht an dieser Stelle herzlich danken. Zweitens, es gibt ärztliche Aufgaben, die der Arzt nicht selber durchführen muss, sondern die er delegieren kann. Zum Beispiel Blutabnahmen, Infusionen, Verbände, Fußpflege, was auch immer es da gibt. Da entscheidet der Arzt, dass eine Therapie durchgeführt wird und oder eine Maßnahme durchgeführt wird, der delegiert die an jemand anderes, der entsprechend qualifiziert ist. Es bleibt aber unter ärztlicher Aufsicht und der Arzt ist für das Ganze verantwortlich. Deswegen muss er auch raussuchen, wem er das delegiert. Typisches Beispiel zum Beispiel in der Klinik wäre so eine Schmerzschwester oder wie man das nennen will, die entsprechend ausgebildet ist, die nachschaut, ob die Schmerzpumpe noch funktioniert, ob sie nicht funktioniert. Und wenn es nicht funktioniert, dem Doktor rückmelden, jetzt muss was geschehen, sie geht nicht mehr zum Beispiel. Aber die keinesfalls natürlich eigene Schmerztherapie betreibt, wie das immer fälschlicherweise von allen möglichen Stellen dann interpretiert wird. Und es gibt eine dritte Gruppe von sogenannten ärztlichen Aufgaben. Das sind keine. Die werden nur derzeit von Ärztinnen und Ärzten wahrgenommen, weil sie ihnen einfach aufs Auge gedrückt worden sind. Typisches Beispiel in der Klinik, Kodierung von DRG. Das, wie gesagt, muss nun wirklich kein Arzt machen. Da könnte sich eher um den Patienten kümmern. Und hier müssen die Ärztinnen und Ärzte davon entlastet werden. Es gibt genügend andere bürokratische Dinge, auch in der niedergelassenen Praxis. Ich denke, da wird Max Kaplan vielleicht nachher noch kurz eingehen als niedergelassener Hausarzt, wo man den Doktor entlasten kann von Aufgaben, die er übernommen hat oder die er getragen bekommen hat, die aber keine ärztlichen sind. Und darüber kann man mit uns jederzeit reden, welche diese Aufgaben von anderen Berufsgruppen im Gesundheitswesen übernommen werden können. Also hier ist unsere Meinung ganz eindeutig und wir werden hier unterstützt von unseren beiden Ministerien, sodass ich denke, dass wir hier in eine sinnvolle Diskussion auch kommen können. Wir haben in den nächsten Wochen verschiedene Termine mit den entsprechenden anderen Berufen im Gesundheitswesen, die alle bei uns Termine haben wollten. Wir haben diese in all gegeben. Wir werden unsere Meinung klar allen Betroffenen zum Ausdruck bringen. Nächster Punkt, meine Damen und Herren, wurde zum Beispiel auch gestern von Herrn Danner kurz angesprochen, Industrialisierung und Ökonomisierung der Medizin. Industrialisierung bedeutet zweierlei. Es bedeutet einmal, dass große Konzerne immer mehr aufkaufen und halt nicht nur zwei Kliniken, sondern 527 in ganz Europa betreiben und dann das natürlich auf ein gewisses Niveau absenken. Bedeutet aber auch, dass man der Meinung ist, dass man nur dann was an Qualität bezahlen kann, wenn man von einer Untersuchung 20.000 im Jahr macht. Wenn man nur 500 macht, ist es nicht qualitätsgesichert und kann nicht sein. Das ist der zweite Punkt dabei. Das heißt also, wir kommen oder sollen hin zu einer Massenproduktion, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, und das kann natürlich nicht ärztliches Ziel sein, weil wir dann die Individualität in der Patientenbehandlung verlieren, was wir unbedingt haben wollen. Ökonomisierung ist natürlich genau das gleiche Problem. Meine Damen und Herren, ich stehe auf dem Standpunkt, dass für uns nach wie vor der Patient primär im Vordergrund steht. Der Patient in seinem aktuellen Krankheitsbild, Umfeld, in seinem sozialen Umfeld. Und wir erst überlegen müssen, was wird mit dem Patienten sinnvollerweise passieren? Welche Diagnostik, Therapie sollen wir mit ihm zusammen diskutieren und dann anwenden? Und dann erst in zweiter Linie wir darüber nachdenken, welche Möglichkeiten ist denn da ökonomisch und nicht. Aber primär steht die Behandlung des Patienten und die Gesundheit des Patienten im Vordergrund. Ohne Ökonomie geht es nicht, aber die kommt erst in zweiter Linie. Und ich denke, das sollten wir allen, die immer von der Durchökonomisierung und Wettbewerb des Gesundheitswesens reden, einmal immer wieder klar machen. Wir haben eine intensivere Teilhabe der Patienten am System. Was meine ich damit, meine Damen und Herren? Ich denke dabei zum Beispiel, dass Selbsthilfegruppen immer mehr werden. Ist ja nichts Unsinniges. Ich denke dabei, dass die Gesundheitsratgeber immer mehr werden, in Radio, in Fernsehen, veröffentlicht in Zeitschriften. Ich denke daran, dass die Patienten sich heute im Internet viele Informationen holen können und holen, ohne dass sie natürlich beurteilen können, was ist davon valide, was ist nicht valide, was ist Unsinn. Und ich denke daran, dass immer mehr Patienten eine zweite und dritte Meinung zu ihrem Problem einholen. Das sind Dinge, mit denen müssen wir uns in der Ärzteschaft auseinandersetzen. Wir müssen lernen, damit umzugehen, um dann auch mit unseren Patienten wieder sinnvoll besprechen können. Es wird das Arzt-Patienten-Verhältnis etwas verändern, wenn wir einen intensiver geschulten Patienten vor uns haben. Das Problem ist nur, er weiß nicht, ob das richtig ist, was er alles gehört hat oder nicht, sodass wir uns auch informieren müssen, was steht im Internet, was davon ist sinnvoll oder nicht, und dann dem Patienten richtig raten können. Also wir werden hier unser Verhalten etwas ändern müssen. Nächstes Thema heißt Marktmacht gegen sozial umfriedendes System. Marktmacht sind einfach die Kräfte des Marktes, die marktwirtschaftlich gesehen auch im Gesundheitswesen Raum greifen. Ich hatte vor einigen Tagen eine Diskussion, wo der Fall geschildert wurde, dass eine Pharmafirma als Monopolist ein Präparat herstellt, das äußerst hilfreich ist und bei Patienten eben deswegen angewendet werden muss, dass die Firma aber Fantasiepreise dafür verlangt, als Monopolist. Und ich wurde gefragt, und würden Sie dann als Arzt dieses Medikament verschreiben, auch wenn es noch so teuer ist? Ja, meine Damen und Herren, selbstverständlich. Ich bin doch nicht dafür verantwortlich, dass eine Pharmafirma den Wettbewerbsvorteil und die marktpolitische Situation entsprechend ausnutzt und viel Geld dafür verlangt. Wir dürfen nicht alles, was in diesem Gesundheitswesen passiert, auf uns abladen lassen und zu unserem Problem machen, meine Damen und Herren. Wir müssen einmal klipp und klar sagen, das ist nicht unser Problem, das muss jemand anders lösen, eine Kartellbehörde, die Politik, wie auch immer, aber wir sind nicht verantwortlich, welche Summen die Pharmaindustrie verlangt. Das muss doch einmal ganz klar sein. Sozial umfriedetes System, das ist das, was wir vor vielen Jahren hatten. Also ein System ohne jeglichen Wettbewerbsanreize, das wird in Zukunft so nie mehr sein können. Wir müssen also einen gesunden Mittelweg finden zwischen der sogenannten Marktmacht und dem sozial umfriedeten System der Vergangenheit. Und da müssen wir noch einiges diskutieren, damit wir hier zu einem sinnvollen Weg kommen. Ist klar, die Politik möchte uns draußen haben aus dem System, nur noch Marktwirtschaft. Das kann aber nicht sein. Das nächste Problem, das haben wir gestern ausführlich diskutiert, da muss ich jetzt heute nicht sehr viel darauf eingehen, ist die Europäisierung der deutschen Gesundheitspolitik. Da haben Sie ja gestern Abend gehört, dass unser Aufsichtsministerium ja der Meinung ist, wir könnten zusammen mit ihm die Heilberufekammern in Bayern, zusammen mit dem Aufsichtsministerium und der bayerischen Niederlassung in Brüssel durchaus einiges im Vorfeld bewegen. Wir waren, ja, habe ich gestern Abend auch schon gesagt, vor kurzem erst in Brüssel und haben dort intensive Gespräche geführt. Es ist uns klar geworden, dass wir dies regelmäßig tun müssen, in kürzeren Abständen, um zu erfahren, was plant Brüssel, was passiert in Brüssel und dann über die hohe Kompetenz unserer bayerischen Niederlassung in Brüssel, die hat sie wirklich, müssen wir auch neidlos so anerkennen, mit den entsprechenden Damen und Herren der Verwaltung der EU Gespräche führen können. Es hat sich auch eines herausgestellt, und es wurde, denke ich, gestern Abend auch klar, in dem Moment, wo irgendetwas schriftlich fixiert ist in der EU, von wem auch immer, ist es furchtbar schwer, da noch mal etwas wegzukriegen. Das heißt also, man muss die Gespräche führen, man muss die Meinung beeinflussen, bevor ein Wort auf das Papier kommt, also ganz frühzeitig. Deswegen habe ich auch wenig Hoffnung, dass die Gesundheitsrichtlinie, wenn, wie Herr Danner gestern sagte, die jetzt auch schon schriftlich vorliegt, dass da noch irgendwas sehr Relevantes geändert werden kann. Das müsste es alles im Vorfeld passieren. Wir haben noch ein Problem mit der EU. Das Problem haben wir mit der Weiterbildungsordnung auch akut kennengelernt. Beamte der EU sind relativ freizügig, was sie entscheiden können im Rahmen ihrer Möglichkeiten, im Rahmen der Verordnungen, die es gibt. Aber sie sind nicht verpflichtet, darüber Protokolle anzufertigen. Das heißt, sie können mit einem Beamten irgendwas ausmachen, der dann sagt, jawohl, das machen wir so. Es gibt aber kein Protokoll darüber und es wird auch nie eines geben. Und dann wechselt dieser Beamte, weil er höher befördert wird oder wieder in seine Heimat zurückgeht. Und der Neue sagt, wir machen es ganz anders, Protokoll darüber gibt es nicht. Und sie schauen etwas dumm aus der Wäsche. Also das muss man auch wissen, wie man in der EU denn mit den ganzen Problemen umgeht. Man muss sofort immer ein Gedächtnisprotokoll anfertigen oder schreiben, sofort am besten den unterschreiben lassen, weil er es nicht verpflichtet ist zu tun. Nur so am Rande. Ja, und dann, meine Damen und Herren, müssen wir eine sinnvolle Vernetzung herstellen zwischen regionalen, nationalen und europäischen Ebenen. Bisher agiert jeder etwas für sich dahin. Ich denke, wir gerade in Bayern haben ja eine hervorragende Gesundheitsversorgung unserer Bevölkerung. Wir sind alle hier hervorragend qualitativ gut aus- und weitergebildet. Und wir müssten unser Pfund mal in die Waagschale werfen, auch auf deutscher und europäischer Ebene, und hier entsprechend zu einer Vernetzung des Geschehens kommen. Dass das momentan mit unserem Bundesministerium für Gesundheit nicht ganz einfach ist, brauche ich Ihnen nicht zu sagen. Habe ich ja gestern schon einige Sentenzen von Ulla Schmidt Ihnen berichtet. in welche Ecke sie uns stellt und was sie von uns denkt. Und das können wir uns so auf Dauer nicht bieten lassen. Wir müssen also etwas einmal gemeinsam unsere Stimme nochmals erheben. Kommen wir, meine Damen und Herren, zum Thema Black Intern. Einige Aussagen, einige kurze Aussagen dazu. Die Kammern, meine Damen und Herren, werden in Zukunft weitere Aufgaben übertragen bekommen. Ich denke da zum Beispiel an die Approbationsordnung, was ja immer noch in Bayern gerade auch in der Diskussion im Schwange ist. Oder Sie werden sich, meine Damen und Herren, und das sage ich hier ganz bewusst, Aufgaben nehmen müssen. Ich denke da zum Beispiel an das Qualitätsmanagement. Es kann nur ein einheitliches Qualitätsmanagement geben für den niedergelassenen und den stationären Bereich. Es kann keine Unterschiede geben. Und wer könnte das anders sinnvoll für beide Bereiche gleich machen als die Kammern? Also hier müssen wir sinnvoll investieren und sinnvoll etwas unternehmen. Es müssen allerdings dazu auch die inneren Strukturen unserer Kammer umgestaltet werden. Wir müssen und wir werden auch erreichen, meine Damen und Herren, dass die Bayerische Landesärztekammer auch in einem von Wettbewerb und Ökonomie geprägten Gesundheitssystem weiterhin ihre wichtige Rolle beibehält und ausbaut, auch wenn, und ich sage das hier jetzt ganz bewusst, auch wenn einige alte Zöpfe dabei abgeschnitten werden müssen. Das lässt sich nicht vermeiden. Neben einzelnen Einzelprojekten möchte ich jetzt einmal auf die Weiterbildung eingehen innerhalb der Bayerischen Landesärztekammer. Meine Damen und Herren, wir haben Einzelprojekte dazu, auf die gehe ich später noch ein. Weiterbildung ist eine Kernaufgabe der Kammer. Und es war nicht mehr hinnehmbar von mir, dass es hier weiterhin Probleme gibt wegen der Flut der Anträge, dass es Bearbeitungszeiten gibt von über einem Vierteljahr, bis jemand zur Prüfung zugelassen kann, werden kann. Vor allem deswegen nicht, weil die Zahl derer, die Anträge stellen nach der Weiterbildungsordnung, eine Qualifikation zu halten, laufend mehr werden. Es musste also grundsätzlich etwas geschehen. Wir haben deswegen eine grundsätzliche Änderung in dem Arbeitsablauf in den Referaten Weiterbildung 1 und 2 diskutiert. Wir haben eine Organisationsfirma, die Firma Concilio, beauftragt, hier Abläufe zu untersuchen, zu optimieren und zu reorganisieren. Diese Arbeiten werden in diesen Tagen abgeschlossen und es wird wohl so ausschauen, dass wir in Zukunft Prüfungswochen im Jahr anbieten, die von Anfang des Jahres an bekannt sind, wo sich jeder dann eintragen kann, mit einem gewissen zeitlichen Vorlauf natürlich, den man zur Bearbeitung braucht, wann er die Prüfung ablegen möchte. Das ist also am Anfang des Jahres bekannt. Das Gleiche gilt natürlich dann auch für die Prüfer, die sich entsprechend schon im Jahr vorher eintragen können, sodass die Arbeit hier deutlich minimiert wird, Transparenz und Klarheit herrscht. Dazu ist allerdings eines erforderlich, meine Damen und Herren. Dazu ist es erforderlich, dass alle Unterlagen, die jemand einreichen muss, um sich zu einer Prüfung anzumelden, vollständig sind. Und dies ist jetzt im Moment nur in etwa ein Drittel der Fälle der Fall. Und das macht uns auch die großen Probleme. In zwei Drittel der Fälle fehlen Unterlagen. Ich habe gestern erst einen Brief gesehen, der herausgegangen ist. Das sind 1,5 Seiten, Punkt für Punkt, wo dem Kollegen mitgeteilt wurde, das fehlt noch, das fehlt noch, das fehlt noch. Obwohl jeder natürlich über das Internet, über das Wilma, sich anmelden könnte. Und da steht genau drauf, was er einreichen muss und dann muss es abhaken. Trotzdem fehlen diese Unterlagen. Und das macht natürlich erhebliche Arbeit. Man muss sich einige Male mit dem Ganzen befassen. Meine Damen und Herren, ein System, das alle zufriedenstellt, mit einer schnellen Bearbeitungszeit, einer schnellen, transparenten Prüfungsvorgabe, kann nur funktionieren, wenn die Unterlagen komplett eingereicht werden. Und das bedeutet, dass wir dann in Zukunft alle Unterlagen, die nicht komplett sind, eben wieder zurückschicken, nicht bearbeiten und sagen, reich sie bitte wieder ein, wenn sie komplett sind. Erst dann können wir uns damit befassen. Weil die Kollegin, das eine Drittel, das es richtig macht, jetzt im Moment, das büßt mit für die zwei Drittel, die es falsch machen. Und deswegen kommen diese langen Bearbeitungszeiten zustande. Wir sind uns sicher, dass wir mit diesem neuen Programm von Concilio das Problem im nächsten Jahr in den Griff bekommen und hier zu einer sinnvollen Abarbeitung einer der Grundpfeilern, Kernaufgaben der Kammer, nämlich Weiterbildung, kommen werden. Meine Damen und Herren, lassen Sie mich noch ein Wort sagen zur Qualität der ärztlichen Weiterbildung. Wir haben ja bisher schon in der Bayerischen Landesärztekammer, wie in einigen anderen Kammern auch, bei den Prüflingen einen freiwilligen Fragebogen ausfüllen lassen über die Qualität ihrer Weiterbildung. Das hatte einen gewissen Erfolg, ist aber natürlich bei weitem nicht ausreichend. Es gibt nun in der Schweiz von der FMH, das ist die schweizerische Organisation, eine private Organisation, die aber Kammeraufgaben in der Schweiz übertragen bekommen hat vom Staat, und der Universität Zürich, der ETH Zürich, ein Programm der Befragung von Weiterbildungsassistenten und Befugten, das dort seit 7 Jahren durchgeführt wird, mit immer größerem Erfolg. Rücklaufquote dieser Fragebögen sind etwa 75-80% im Moment in der Schweiz. Es geht so vor sich, dass als erstes die Weiterbildungsbefugten angeschrieben werden, die a. einen Fragebogen erhalten, den sie ausfüllen müssen, und b. mitteilen sollen, wie viele Weiterbildungsbefugte derzeit in ihrer Klinik arbeiten. Diese werden dann erfasst und bekommen einige Wochen später wieder über den Weiterbildungsbefugten dann die entsprechenden Fragebögen. Das ist ein 4-seitiger Fragebogen im Moment, der über die Qualität der Weiterbildung in der jeweiligen Abteilung Auskunft gibt. In der Schweiz ist es inzwischen so, dass nahezu alle Weiterbildungsstellen und Städten an dieser Befragung teilnehmen, weil es hat sich herausgestellt, dass es ein hervorragendes Werbeinstrument ist. Diese Ergebnisse der Befragung werden nämlich im Internet veröffentlicht, allgemein zugänglich, und jeder kann sehen, in welcher Klinik, in welcher Abteilung gibt es eine gute, qualifizierte Weiterbildung und wo ist sie vielleicht nicht so ganz gut. Das heißt, die Qualität der Weiterbildung hat sich in der Schweiz in den letzten 7 Jahren deutlich verbessert. Manche sind ganz heiß drauf, dass ihre Daten veröffentlicht werden, weil sie sich davon versprechen, dass sie auch aus Deutschland natürlich Kolleginnen und Kollegen kriegen, die dorthin wollen, weil sie gut weitergebildet werden. Und ich denke und ich bin mir sicher, dies müssen wir in Deutschland auch machen. Wir werden dies im nächsten Jahr in der Bundesrepublik durchführen. Ich hoffe, dass alle Landesärztekammern mitmachen. Also die meisten haben schon ihre Zusage signalisiert, sodass wir... Wir müssen nicht das Rad neu erfinden, diese Fragebögen in 1 oder 2 Punkten für deutsche Verhältnisse abgewandelt aus der Schweiz übernehmen, von der ETH Zürich dann auch auswerten lassen und dann Ende nächsten Jahres ein entsprechendes Veröffentlichung auch machen können. Ich bin mir sicher, dass so eine Maßnahme ein Beweis ist gegenüber der Politik, ein Beweis ist gegenüber der Öffentlichkeit, dass wir unserer Aufgabe nachkommen, dass wir unsere Professionalität als Kammern beweisen, dass wir Qualitätsverbesserung zum Ziele haben. Wenn Sie Näheres darüber noch lesen oder wissen wollen, meine Damen und Herren, im aktuellen Bayerischen Ärzteblatt vom Oktober sind einige Seiten von der ETH und von Herrn Kollegen Giger vom FMH veröffentlicht, die Auskunft über dieses ganze Programm geben. Ich empfehle Ihnen, dies noch auch einmal zu lesen. Meine Damen und Herren, noch einzelne kleine weitere Punkte, einzelne Projekte, die wir durchgeführt haben. Wir haben ja geschaffen den Weiterbildungsantrag online Wilma, wo man also online seine Prüfung beantragen kann, Zulassung zur Prüfung beantragen kann mit den ganzen Fragen. Es wird noch zu wenig genutzt. Es wird ja jetzt auch entsprechend ausgebaut werden mit dem neuen System. Also ich kann nur alle bitten, sich dieses elektronischen Systems zu bedienen. Wir haben das elektronische Fortbildungspunktekonto weiterentwickelt. Wie gesagt, habe ich vorhin schon darauf hingewiesen, es sollten sich noch mehr Kolleginnen und Kollegen anmelden bei diesem elektronischen Fortbildungspunktekonto auf den Seiten der PLEC, um hier auch über ihre Fortbildungsaktivitäten sich informieren zu können. Wir haben das Internetportal Meine PLEC erweitert. Sie können jetzt auch dort einzelne Daten, persönliche Daten ändern in dem Mitgliederverzeichnis der Bayerischen Landesärztekammer. Wir werden im nächsten Jahr hierüber über das Portal auch Fortbildungsveranstaltungen anbieten können, über die man dann, ohne sich nochmal neu einloggen zu müssen, direkt zu Fortbildungen, Online-Fortbildungen mit Punktevergabe kommt. Wir haben eingeführt, um die Erreichbarkeit der Kammern zu verbessern, ein Informationszentrum und ein Rufnummerkonzept. Sie haben das alles schon im Bayerischen Ärzteblatt, hoffe ich doch, gelesen und sind darüber informiert. Seitdem wir das eingeführt haben, ist die Erreichbarkeit der Kammer deutlich verbessert. Wir haben jetzt sind im Moment etwa bei 80% aller Anrufe, die sofort entgegengenommen und beantwortet werden können. Das war vor einem Dreivierteljahr noch etwa bei 30% gelegen. Also wir haben eine deutliche Verbesserung erreicht. Wir werden dies weiter optimieren und sind für Verbesserungsvorschläge aus Ihrem Kreis dazu natürlich auch immer sehr dankbar. Und, meine Damen und Herren, wir haben den Neuburger Fortbildungskongress weiterentwickelt. Wir haben ihn auf neue organisatorische Füße gestellt. Es gibt jetzt ein wissenschaftliches Board, das diesen Kongress begleitet, das den wissenschaftlichen Inhalte ausmacht. Wir haben die Verwaltung des Kongresses an eine Firma, die Firma Eurokongress in München, vergeben, die die gesamte Organisationsstruktur macht, den Ablauf macht. Ich denke, dass wir hier auch deutlich professioneller geworden sind. Wie Sie wissen, haben wir auch den Tagungsort in Nürnberg gewechselt und sind von der alten Meistersingerhalle in das Kongresszentrum Nürnberg Ost umgezogen. Ein adäquater Rahmen für diesen großen Kongress mit etwa 2.000 bis 2.500 Teilnehmern, der Anfang Dezember immer ja in Nürnberg stattfindet. Und letztendlich, meine Damen und Herren, haben wir auch das Bayerische Ärzteblatt professionalisiert. Sie können es ja jedes Monat sehen, dass es an Qualität gewinnt, dass es an Effektivität gewinnt. Sie haben gesehen, dass das Layout geändert wurde. Die Seiten der Kassenärztlichen Vereinigung und der Kammer sind nun eigens markiert, sodass Sie gleich die Seiten finden, die Sie besonders interessieren. Für die Seiten der Kassenärztlichen Vereinigung ist die Redaktion der KV zuständig, für die der Kammer, unsere Redaktion, die Gesamtleitung des Ärzteblattes, hat nach wie vor unsere Pressesprecherin Frau Nettbar. Meine Damen und Herren, ich möchte diese Gelegenheit nutzen, mich zu bedanken dafür, bei den Mitarbeitern der Kammer dafür, dass sie alle diese Ideen mitgetragen haben, insbesondere der Hauptgeschäftsführung, die ohne große Diskussionen neue Ideen mit aufgegriffen hat, wie zum Beispiel Reorganisation, Weiterbildungsordnung und mit umgesetzt hat. Dafür meinen herzlichen Dank. Meinen Dank auch an die Referatsleiterinnen und Leiter, die das mitgetragen haben, sowie alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die teilweise mit Enthusiasmus, wenn ich an das Informationszentrum denke, hier mitgearbeitet haben, um etwas Neues zu schaffen und für die Ärzte und Ärzte Bayerns eine Verbesserung im Service zu erreichen. Dafür meinen herzlichen Dank. Meine Damen und Herren, es muss sich aber auch ein kurzer Ausblick an einen Rückblick anschließen. Es liegt vor uns eine große Reformperiode mit noch vielen unbekannten Faktoren. Besonders die Auswirkungen des GKV-WSG können letztendlich noch gar nicht abgeschätzt werden. Frage: Kommt der Gesundheitsfonds nun 2009 oder kommt er nicht? Kommt ein Präventionsgesetz auf Bundesebene oder kommt es eher doch nicht? Wie geht es mit dem sogenannten Pflegeweiterentwicklungsgesetz, ist auch wieder so ein schöner Name, Pflegeweiterentwicklungsgesetz weiter? Das ist das, wo ärztliche Kompetenzen weiter zurückgenommen werden, wo plötzlich Organisationen ermächtigt werden, nicht mehr Ärzte. Wir haben ja einige Anträge dazu. Ja. Gelingt es uns noch, diesen Unsinn aus diesem Gesetz zusammen mit unserem Ministerium herauszukriegen? Welchen Einfluss können wir noch auf das sogenannte Bayerische Rettungsdienstgesetz nehmen, das gerade in der Mache ist? Meine Damen und Herren, das sind viele Fragen, zu denen ich hier und heute Ihnen noch keine endgültige Auskunft geben kann. Sie können aber sicher sein, dass wir versuchen werden, im Sinne der Bayerischen Ärzte und Ärzte dieses weiter voranzutreiben. Aber eines, meine Damen und Herren, eines ist sicher: Eine weitergehende Deprofessionalisierung unseres Berufsstandes können wir nur verhindern, wenn wir alle zusammenstehen und zusammenarbeiten. Wir hatten vor einiger Zeit ein Gespräch mit Horst Seehofer bei uns in der Kammer. Und das, was er gesagt hat, wird mir immer in Erinnerung bleiben. Er sagte: Ja, Herr Koch, ich verstehe die Ärztinnen und Ärzte nicht. Wenn sie alle zusammenhalten würden, alle an einem Strang ziehen würden, wären sie so eine große Macht, dass keine Politik in diesem Lande dagegen etwas unternehmen könnte. Warum tun wir es nicht, meine Damen und Herren? Ich möchte meinen Appell von gestern Abend wiederholen und erweitern. Ambulant und stationär, Praxis und Klinik, Hausarzt und Facharzt, aber auch Kammer- und Kassenärztliche Vereinigung, Körperschaften auf der einen Seite und Fachverbände und Berufsgesellschaften auf der anderen Seite, müssen endlich einmal eine gemeinsame Zielrichtung entwickeln. Ich bin dafür bereit, meine Damen und Herren. Und vielleicht lassen Sie mich an den Schluss noch unter der Überschrift Pragmatismus statt Symbolhaftigkeit eine Aussage stellen, vielleicht so als Leitsatz für die Arbeit, die wir in den letzten Jahren in der Kammer geleistet haben und leisten wollen, auch in der Zukunft. Sie müssen ihn zweimal lesen. Keine Begeisterung sollte größer sein als die Leidenschaft zur praktischen Vernunft. Davon sollten wir uns alle leiten lassen, meine Damen und Herren. Ich will Ihnen auch nicht verhehlen, von wem diese Aussage stammt. Sie stammt von Helmut Schmidt, Bundeskanzler 74 bis 82. Ich bedanke mich ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit.